Liebe Gemeinde, mir ist bei der Vorbereitung der Predigt eine Geschichte untergekommen, die, wie ich meine, gut zum Beginn der Predigt passt. Einst geschah in einem Dorf ein Wunder. Der Fluss trat über die Ufer, doch das Wasser, das alles zu zerstören drohte, was sich ihm in den Weg stellte, machte in wundersamer Weise am Rande des Dorfes Halt, ohne irgendeinen Schaden anzurichten. Der Rabbi des Dorfes dankte Gott für das Wunder und dieser antwortete: Es ist Samuels Bittgebeten zu verdanken, denn sie haben mich gerührt. Der große Rabbi ging zum Samuel, den alle für den Dorfnahen hielten, und fragten ihn: Welches Gebet hast du denn an Gott gerichtet, als der Fluss über die Ufer trat? Samuel sagte: Ich wusste nicht, welche Worte ich wählen sollte. Ich hatte mein Gebetbuch nicht dabei und ich hätte auch nicht gewusst, welches ich wählen sollte. Also betete ich das ABC herunter und sagte zu Gott: Herr, hier sind alle Buchstaben. Sortiere sie doch bitte und forme aus ihnen das beste Gebet, um dieses Dorf zu schützen. Ich glaube, es ist auf der einen Seite zum Schmunzeln, auf der anderen Seite hat mir diese Geschichte so sehr gefallen, weil wir oft um Worte im Gebet ringen. Speziell dann, wenn es uns nicht gut geht. Und dieses Thema wird uns in der Predigt noch begegnen. Unsere heutige Bibelstelle handelt von einem Menschen, der 38 Jahre lang krank war. 38 Jahre, das ist der Zeitraum, in dem wir fest im Beruf stehen und vermutlich den Höhepunkt unserer Schaffenskraft erreicht haben. Das ist der Zeitraum in unserem Leben, in dem unsere Kinder üblicherweise in die Pubertät kommen. Das ist aber auch der Zeitraum, in dem wir Männer anfangen, die sogenannte Midlife-Krise zu erleben. Bezogen auf die Lebenserwartung der damaligen Zeit um Christi Geburt bedeutet das aber, dass jener Mensch vermutlich nur mehr wenige Jahre zu leben hatte. Denn etwa 50% der Menschen erreichten damals das 40. Lebensjahr und nur 10% das 60. Noch näher an seinem Lebensende stand der Mann, wenn er diese Krankheit nicht seit seiner Geburt hatte. Anders ausgedrückt und auf diesen Menschen bezogen sind das 14.000 Tage der Geduld, des verrinnenden Lebens, der schwindenden Hoffnung, der wachsenden Resignation. Ich betone das deshalb, weil diese 38 Jahre wohl eine Zeit waren, in denen es im Leben des Kranken nicht sehr viel Bewegung und Abwechslung gab. Jeden Tag das Warten darauf, dass ihn vielleicht doch jemand beim Bewegen des Wassers als Ersten hineinträgt, um dann gesund herauszukommen. Wahrscheinlich wurde er von Verwandten in der Früh zum Teich Bethesda gebracht und abends wieder abgeholt, jeden Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr und das 38 Jahre lang. Er konnte dort offensichtlich nur liegen und warten. Jeder Tag zog sich in ähnlicher Weise an ihm vorbei und auch für die Menschen, die ihn kannten, war es einfach normal, dass er dort lag. Auch für ihn wird es klarerweise so gewesen sein. Auch an diesem Tag ist so vieles, unter Anführungszeichen, so wie immer. Selbst wenn es ein jüdisches Fest gab, von dem wir nicht genau wissen, was es ist, am ehesten dürfte es, so wie einige Theologen glauben, das Laubhüttenfest gewesen sein. Dazu war auch noch Sabbat. Der Kranke wird also von diesem Tag nicht allzu viel erwartet haben, außer vielleicht die eine oder andere Spende mehr als üblich. Ich möchte hier gerne einen Augenblick verweilen, weil wir uns, die meisten von uns zumindest, ein so langes und schweres Kranksein gar nicht richtig vorstellen können. Zumindest ich tue mich damit sehr schwer. Vermutlich war er vor diesen 38 Jahren gesund, hatte Hoffnungen für sein Leben und Pläne, dieses Leben auch zu gestalten. Und dann bekam er die Krankheit, von der wir allerdings auch nichts Genaueres erfahren. Anfangs hoffte er, dass ihn die Ärzte wieder gesund machen würden. Als alle ärztliche Kunst vergebens war, brachten ihn wohl die Verwandten nach Bethesda, damit er vielleicht eine Chance hätte, doch noch gesund nach Hause zu kommen. Doch mit jedem Tag seiner Krankheit schwand wieder ein Stück Hoffnung auf ein Gesundwerden. Aus der Erwartung an die ärztliche Kunst wurde ein Hoffen auf eine Unmöglichkeit. Wie sollte er es schaffen, beim Aufwallen des Wassers als Erster hineinzukommen, wenn dort schon andere Kranke ebenso darauf warteten? Damit nahm die Resignation und die Hoffnungslosigkeit immer mehr von ihm in Besitz. Eine wirklich zermürbende Vorstellung, sein Leben so zu fristen. Doch kehren wir wieder zurück zum Ort der Handlung. Es ist also ein Tag wie jeder andere davor. Und doch ist dieser Tag anders. Da kommt ein ihm nicht bekannter Mann, sieht ihn an und spricht ihn an. Fragt ihn einfach so, ganz unerwartet: Willst du gesund werden? Diese Frage überfordert ihn, musste ihn überfordern. Natürlich wollte er immer gesund werden, aber wie viel kann nach so vielen Jahren der Enttäuschung von diesem Wunsch überhaupt noch übrig geblieben sein? Die harte Wirklichkeit hat ihn abstumpfen lassen. Sein Schicksal, auch wenn es noch so triste ist, als gegeben hinnehmen lassen. Und so ist er mit der Not, die ihn jeden Tag quält, und antwortet: Herr, ich habe keinen Menschen, sobald sich das Wasser bewegt, der mich in den Teich lasse. Und wenn ich komme, steigt ein anderer vor mir hinein. Die Antwort des kranken Menschen wirkt auf den ersten Blick eigenartig. Es kommt kein "Ja, unbedingt, ich will wieder gesund werden" und auch kein "Ach, dafür ist es doch jetzt wohl schon zu spät". Seine Antwort ist im eigentlichen Sinne keine Antwort auf die Frage Jesu, sondern der Schrei der persönlichen Not dieses Menschen. Was soll Jesus machen? Soll er sich von dem hoffnungslosen Fall, abwenden, weil da kein Glaube mehr ist? Soll er weggehen, weil der Mann anscheinend gar nicht mehr gesund werden will? Jesus zwingt ja niemanden sein Heil auf. Wer sich nicht von ihm helfen lassen will, dem kann er gar nicht helfen. Aber Jesus sieht in das Herz dieses Mannes und er hört mehr, als die Lippen sagen. Er hört den stummen Hilfeschrei in dessen Herz und unter all der Asche der Resignation sieht er den Funken Hoffnung glimmern. So erbarmt er sich über diesen Mann. Er handelt so, wie es schon Prophet Jesaja im Vers 3, Kapitel 42 verheißen hatte. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er sagt zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Dieser Satz müsste normalerweise auf diesen Mann wie eine Provokation gewirkt haben. Liegt hier 38 Jahre lang krank, ohne Hilfe und bekommt von einem völlig Unbekannten diese Aufforderung zu hören. Es wäre nicht erstaunlich gewesen, wenn er geantwortet hätte: Willst du mich auf den Arm nehmen? Siehst du denn nicht, dass ich mich nicht rühren kann und das seit langer Zeit? Doch diese Antwort kommt nicht. Etwas muss ihn tief in seinem Inneren berührt haben und Vertrauen zwischen ihm und Jesus bewirkt haben. Denn dieses göttliche Wort aus dem Mund des Heilands wirkt an diesen Mann, wozu es auffordert: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Der Mann mit den kranken Beinen, so nimmt man an, erhebt sich, rollt seine Schlafmatte zusammen, legt sie sich auf die Schulter und verlässt sicheren Schrittes Bethesda. Aus physiotherapeutischer Sicht völlig unmöglich, jedoch, er ist gesund. Dass diese Gesundung eine umfassende ist, sehen wir in der zweiten, kurz darauf folgenden Begegnung zwischen dem Geheilten und Jesus im Tempel. Jesus hat ihn nicht nur körperlich geheilt, sondern auch dessen Beziehung zu Gott, dem Vater, wieder in Ordnung gebracht. Dass dies geschehen ist, sehen wir daran, dass der Mann sofort, also noch mit seiner Schlafmatte beladen, in den Tempel geht, um Gott für die Heilung zu danken. Jesus ermahnt ihn dann bei der Begegnung, jetzt wo dieser weiß, wer Jesus ist, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nichts Schlimmeres widerfahre. Jesus tut nichts ohne unsere Zustimmung, ohne unsere Hoffnung auf ihn. Das will ich durch zwei Beispiele aus der heutigen Zeit und meinem Umfeld ergänzen. Eine Verwandte von uns, sie war damals 76 Jahre alt, war an Darmkrebs erkrankt. 10 Jahre zuvor hatte sie an Kehlkopfkrebs gelitten, konnte aber nach langjähriger Behandlung vollständig gesundet wieder ein normales Leben führen. Die neuerliche Krebsdiagnose brachte ihr Leben aus dem Gleichgewicht. Es gab bei ihr kein Vertrauen auf einen handelnden Gott und Resignation breitete sich in ihr aus. Die Operation verlief nach Aussagen der Ärzte sehr gut. Allerdings wurde ihr empfohlen, sich zur Sicherheit einer Chemotherapie zu unterziehen. Ihre Ängste und Sorgen konnte sie kaum in Worte kleiden. Aber in Gesprächen mit ihr spürten wir, dass sie nicht mehr kämpfen wollte und nicht mehr genug Energie hatte für die Strapazen einer Chemotherapie. 2 Wochen später starb sie. Für uns und die behandelten Ärzte überraschend und ohne medizinisch nachvollziehbare Ursache. Hoppala. Entschuldigung. Die zweite Geschichte betrifft eine Freundin meiner Frau. Eines Tages entdeckte sie einen Knoten in ihrer Brust. Bei der Mammographie, die eine Woche später durchgeführt wurde, verstärkte sich der Verdacht des behandelnden Arztes, dass es sich um einen bösartigen Tumor handeln könnte. Die Ergebnisse der Probebiopsie waren nicht eindeutig, aber der Arzt war sich zu 95% sicher, dass der Tumor bösartig sei und ordnete einen operativen Eingriff an. Die Operation wurde durchgeführt, das entnommene Gewebe untersucht. Nach einiger Zeit kam das völlig unerwartete Untersuchungsergebnis. Der Knoten hatte nur gutartiges Gewebe enthalten. Soweit die nüchternen Fakten. Bemerkenswert an dieser Frau ist für mich jedoch ihre Grundeinstellung zum Leben. Sie vertraut Jesus ihr Leben seit ihrer Kindheit an, unabhängig davon, wohin er sie führt. Natürlich hat sie Angst gehabt, hat mit sich gekämpft, die medizinisch notwendigen Eingriffe akzeptiert und sich schon auch mit den Gedanken an eine nachfolgende notwendige Chemotherapie gewöhnt. In dieser Zeit hat sie den Zuspruch ihres Mannes, ihrer Familie und ihrer Freunde gebraucht. Menschen, die ihr Mut gemacht haben, ihren Blick in die richtige Richtung gelenkt haben. Aber sie hat dabei immer auf die Güte und Treue Jesu vertraut und schließlich in dieser Situation seine heilende Kraft erfahren. Diese beiden Beispiele illustrieren sehr, sehr deutlich, warum Jesu an den Willen des Kranken am Teich Bethesda appelliert hat. Zur Heilung braucht es ja beides. Unsere Hoffnung und damit unser Vertrauen auf Jesus und seine Bereitschaft, uns zu heilen. Wenn wir uns heute mit dem Thema Heilung beschäftigen, sollten wir auch die Situation in Apostelgeschichte 3, 1 bis 15 berücksichtigen. Ich vermute, wir alle kennen diese Heilungsgeschichte. Ich möchte daher nur die wesentlichen Punkte herausgreifen. Petrus begegnet am Eingang zum Tempel einem bettelnden Gelähmten. Statt den Wunsch des Gelähmten nach Geld zu erfüllen, heilt er ihn. Ganz wesentlich erscheint mir aber der Satz, den Petrus ausspricht. Ich zitiere ihn daher wörtlich aus der Lutherbibel. Petrus sagt, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Petrus hat den Mann geheilt, aber er hat dies nicht in seinem Namen getan, nicht im Namen der Medizin, sondern im Namen Jesu Christi. Ich glaube, das sollte uns immer bewusst sein, dass ganz unabhängig, auf welche Weise die Heilung passiert, ob und wie viel medizinische Hilfe geleistet wurde, ob sie an Wunder grenzt oder wirklich ein Wunder ist, es ist letztlich Gott, der uns wieder gesund macht. Dafür sollen wir ihm dankbar sein. Ich will jeden mit dem bisher Gesagten Mut machen. Demjenigen unter uns, der eine Krankheit hat, eine Not, einen Kummer, den er schon lange mit sich herumschleppt und bei dem sich keine Besserung und keine Veränderung einstellt. Lasst uns unsere Hoffnung nicht aufgeben, denn Jesus will uns helfen. Jesus wird bei dir sein und dich stärken, auch wenn die Hilfe vielleicht nicht immer so ausfällt, wie wir uns das wünschen. Er ist der Heiler und er heilt, aber er ist auch der Souverän und entscheidet, wie er uns hilft. Auch wenn unser Glaube und unsere Hoffnung nur mehr ein Fünkchen ist, ein glimmender Docht, er kommt zu uns und hilft uns. Warten wir geduldig auf ihn, vertrauen wir ihm, auch wenn es uns manchmal sehr schwer fällt. Ich komme nun zum zweiten Teil meiner Predigt. Auch denjenigen unter uns, die sich mit Jesus und auch mit Petrus in diesem Aspekt identifizieren und sich die Frage stellen, wie sie auf andere zugehen und ihnen helfen können, bietet diese Stelle einige hilfreiche Hinweise. Wir tragen ja beides in uns. Manchmal sind wir die, die Hilfe brauchen, manchmal die, die Hilfe anbieten können. Oder auch beides zur gleichen Zeit. Von Dietrich Bonhoeffer stammt ein Zitat, das diesen Umstand gut beschreibt, und ich zitiere ihn jetzt frei. Nichts von dem, was wir im anderen erkennen, ist uns selbst ganz fremd. Jesus begegnet dem Kranken an einem Ort, der sich Bethesda nennt. Bethesda leitet sich aus dem aramäischen Bethesda ab. Das bedeutet Haus der Barmherzigkeit oder Platz des fließenden Wassers. Dort haben sich Menschen versammelt, die in irgendeiner Weise Hilfe für sich erwartet haben. Vermutlich dürfte es sich um Heilwasser im weitesten Sinn gehandelt haben. Und wenn Jesus von lebendigem Wasser spricht, so meint er das segensreiche Wirken von Menschen, die mit Gott und mit sich im Reinen sind. Ich glaube, beide Übersetzungen passen inhaltlich sehr gut zusammen und zeigen zwei sich ergänzende Aspekte. Bethesda ist also der Ort, an dem Menschen Hilfe und Heilung erhoffen. Manche warten schon sehr lange, manche erst seit Kurzem. Nicht immer ist klar, worauf sie genau warten. Für Jesus ist es wichtig, den einen unter den vielen zu entdecken, dem er sich besonders zuwenden sollte. Um diesen einen zu entdecken, erkundigt er sich nach der Lebensgeschichte der Menschen. Seine Recherche ergibt, dass einer der auf Hilfe Wartenden schon eine halbe Ewigkeit dort ist, ohne die erhoffte Hilfe zu haben. Auf diesen einen geht Jesus zu. Es ist eine bewusste Entscheidung von Jesus. Dieser Mensch soll meine Aufmerksamkeit erfahren. Ich werde mich diesem einen zuwenden. Das ist meine Aufgabe für heute. Und genau mit diesem Menschen tritt Jesus in Kontakt. Er tut es mit der einfachen Frage, willst du gesund werden? In unseren Ohren klingt sie banal. Beantwortet sich diese Frage nicht von selbst? Schließlich ist dieser Mensch im Haus der Barmherzigkeit 38 Jahre lang. Da kann man doch
davon ausgehen, dass er gesund werden will. Doch Jesus ist diese Frage offensichtlich wichtig. Der Mensch soll sich erklären, denn wer sich erklärt, der klärt sich dabei. Und der Mann greift dankbar die Gelegenheit auf, um sich zu offenbaren. Wenn wir auf Menschen im Haus der Barmherzigkeit zugehen, dann werden wir feststellen, dass sie ihre Vorstellungen haben, wie ihnen geholfen werden sollte. Manche haben ihre Vorstellungen über langen Zeitraum kultiviert. Daraus ist oft ein ganzes System geworden, wie die Hilfe geschehen soll. Dazu gehören andere Menschen, die ihnen ihre Wünsche bisher nicht erfüllt haben. Das ist das Wesen von Enttäuschung, dass bestimmte Erwartungen nicht erfüllt wurden. Oft sind es unausgesprochene Erwartungen. Vielleicht hat der Kranke nie gewagt, einen Menschen um Hilfe zu bitten. Wir wissen es nicht. Wenn man sich als seelsorglicher, denkender Mensch einem anderen persönlich zuwendet, dann erfährt man etwas von der Vorgeschichte. Gut, wenn sich der Mensch traut, seine Enttäuschungen zu benennen. Hilfreich, wenn man einem Menschen zuhört. Aber auch das kann man von Jesus lernen. Man sollte sich nicht den Erwartungen der Menschen unterwerfen. Die Erwartung des Kranken lautet: Sei du für mich der Mensch, der mir nach meinen Vorstellungen hilft. Er hat Jesus sein System erklärt und schaut ihn nun vermutlich erwartungsvoll bis skeptisch an. Doch Jesus erfüllt seine Erwartung nicht, denn er schaut hinter die Worte, hinter das, was an der Oberfläche ist. Er sieht unter die Oberfläche, wo das Eigentliche, das Wesentliche versteckt ist. Jesus erkennt, was dieser Mensch wirklich braucht. Er muss aufhören, sich selbst zu bemitleiden. Er muss sich von seinem eigenen Denksystem lösen. Und Jesus, wie schon gesagt, beugt sich den Vorstellungen nicht. Er lässt sich nicht einspannen, um die Erwartung genau so zu erfüllen, wie es dem Wunsch des Hilfsbedürftigen entsprechen würde. Dazu gehört Mut. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Hier soll einer den Aufstand gegen den Stillstand wagen. Kein leichtes, denn 38 Jahre Lebens- und Leidenserfahrung stehen dagegen. Mancher würde aus der Frage Jesus den Schluss ziehen: So geht das nicht. Der will mir gar nicht helfen. Ich werde wieder enttäuscht werden. Das Muster wiederholt sich. Doch jener Mensch am Teich Bethesda kann sich in diesem Moment auf das Wort Jesu einlassen. Ihm glückt, was vielen nicht glückt, gelingt, sich nämlich nicht länger auf sein bisheriges Denken und Handeln zu fixieren. Er lässt los. Und das hilft, um wieder auf die Beine zu kommen. Indem Jesus bewusst seine vordergründige Erwartung enttäuscht, hilft er ihm wirklich. Und das ist auch unsere Aufgabe als seelsorglich denkende Menschen, das Eigentliche hinter dem Vordergründigen zu entdecken. Es geht um den Gedanken, ohne ihn auszusprechen, zugegeben, das ist deine Erfahrung. Was erwartest du heute? Wenn du jetzt beantworten sollst, ob du heil und gesund werden willst, bist du bereit, dein bisheriges Denkmuster loszulassen? Und dann wird alles gut? Ja und nein zugleich. Denn dann beginnen die Anforderungen des vollverantwortlichen Lebens, die Auseinandersetzungen mit den Konsequenzen des geheilten Lebens. Ein Blick zurück auf unsere Geschichte zeigt es. Prompt gerät der Geheilte mit den Autoritäten in Konflikt. Und nun muss sich seine Eigenständigkeit bewähren. Da scheint er im ersten Moment noch überfordert, indem er die Verantwortung Jesu überträgt. Doch Jesus begegnet ihm ein weiteres Mal und zeigt ihm den Weg und gibt ihm Richtlinien. Auch das gehört zu unserem Aufgabenfeld, wenn wir andere ein Stück begleiten, zu sehen, was aus einem Menschen wird, dem wir geholfen haben oder dem wir helfen konnten. Ihn vielleicht auf seine Konflikte ansprechen. In unserem Bibeltext muss der ehemalige Kranke lernen, dass Eigenständigkeit auch eine gewisse Standfestigkeit einschließt, also die Fähigkeit, sich nicht von Vorwürfen umwerfen zu lassen. Und er lernt, sich nicht von dem leiten zu lassen, was man am Sabbat tun darf oder nicht, sondern von dem, was Gott von ihm erwartet. Was bedeutet das nun für uns? Die Geschichte, die uns Johannes überliefert hat, erzählt exemplarisch, was gute Begegnung mit Hilfesuchenden ausmacht. Gutes seelsorgliches Begleiten nimmt den Menschen wahr in seiner bisherigen Lebensgeschichte. Gutes seelsorgliches Begleiten fragt nach der Bereitschaft, sich vom bisherigen Denken und Handeln zu lösen, um wirklich gesund zu werden. Gutes seelsorgliches Begleiten will einem Hilfsbedürftigen dazu verhelfen, die Eigenständigkeit zurückzuerlangen. Deshalb muss sie bestimmte Erwartungen bewusst enttäuschen. Aber es bedeutet auch, nicht auszuschließen, dass einer, der Hilfe erfahren hat, weitere Unterstützung benötigt, um in den Konflikten des Alltags seine Eigenständigkeit zu erlangen und dann entsprechend zu behalten. Wo sind nun die Orte Bethesda in unserer Zeit? Sind es nicht abgesehen von Arztpraxen und Krankenhäusern, insbesondere die Familien, Kirchen, Gemeinden und auch einzelne Begegnungen von Menschen? Das Gebetsteam hier in der Gemeinde ist zum Beispiel eine sehr feine Möglichkeit, mit unseren Sorgen und Nöten vor Gott und die Menschen zu kommen und um Hilfe zu bitten. Und ich bin überzeugt davon, dass es noch viele weitere Möglichkeiten in der Gemeinde gibt, einander zu unterstützen und im Namen Jesu zu helfen. Ich will Ihnen damit Mut machen, egal ob Sie von einer Not, einer Krankheit, einer belastenden Lebenssituation selbst betroffen sind oder ob Sie anderen Menschen der Not beistehen. Vertrauen Sie auf Jesu Hilfe. Amen.